Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Heute zu Gast ist Mildi Karin Sand. Sie ist Familienberaterin und Referentin und Autorin mit den Schwerpunkten gefühlsstarke, hochsensible und hochbegabte Kinder, auch ADHS. Sie ist außerdem Stillberaterin und arbeitet damit viel und sie hat gerade ein neues Buch rausgebracht, das heißt Meine Milch, ein Buch zum Abstillen. Und weil das so eine geballte Kompetenz ist, freue ich mich sehr, dass du heute da bist, mit uns über das Abstillen sprichst und auch über Grenzen wahren und den Umgang mit Gefühlen im Allgemeinen. Hallo Mildi.
Hallo ihr beiden, schön, dass ich bei euch sein darf.
Dass du da bist, ja. Das klingt jetzt gerade, als wenn wir uns zwei verschiedene Welten anschauen würden, oder? Da waren einmal Grenzen und Gefühle und das andere Abstillen. Aber irgendwie gehört es dann doch zusammen. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen, warum das zusammengehört und wie sich das jetzt überhaupt in ein Thema gießen lässt.
Ja, also tatsächlich war mir auch jetzt vor der Aufnahme bewusst, es fühlt sich an wie ein großer Spagat, ne, diese Themen irgendwie zu verbinden. Da werde ich auch oft danach gefragt, ne, wenn ich sage, mit welchen Themen ich mich so beschäftige. Für mich in meiner Arbeit liegen so die Felder hochsensible, gefühlsstarke Kinder und ihre Eltern und Abstillen ganz nah beieinander, denn die Kinder, die sehr chillig unterwegs sind und eben nicht hochsensibel oder irgendwas in der Richtung, das sind nicht diejenigen, weshalb sich die Mütter bei mir für eine Abstillberatung melden. Ne? Mhm. Und ja, ne, so hat sich das irgendwie für mich ergeben, dass ich mich mit beiden Feldern sehr auseinandergesetzt habe, weil ich ja selber auch ein gefühlsstarkes Kind habe, was ich sehr lang gestillt habe. Und irgendwann auch mal dieses Thema, ne, wie komme ich zu meinen Bedürfnissen, wie kriege ich das mit meinem Kind gut hin, dass wir da irgendwie zueinander finden und ein gutes Ende finden, ne, im Abstillprozess, weil ich irgendwann auch einfach ja gemerkt habe, jetzt ist mal gut. Ne? Mhm. Und ja, also zu mir finden auch irgendwie hauptsächlich wirklich Menschen, Familien, die insgesamt einfach sehr sensibel und feinfühlig sind. Und ja, ne, da gibt es einfach viel zu wissen, wie man das als Eltern, als Mütter vor allem, ne, wenn wir übers Abstillen sprechen, wie man das gut vermitteln kann und für sich auch gut annehmen kann. Ne? Also das ist eigentlich das Hauptthema. Die praktische Umsetzung ist es gar nicht so sehr, ne? Sondern in der Regel stellt sich immer ganz schnell raus, es geht eigentlich darum, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Grenzen zu kommunizieren und ehrlich mit sich selber und auch mit dem Kind zu sein und sich das zu trauen. Ne? Und ja, auch ein Stück weit Glaubenssätze zu hinterfragen und sich mit der eigenen Vorstellung von Erziehung und so weiter auch auseinanderzusetzen. Ja. Ja, weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich erklärt habe. Ich habe das Gefühl, es ist schon wieder so ein Riesenwirrwarr. Aber ja, also für mich ist es ganz, ganz eng miteinander verbunden, ja.
Ja, man sieht eben, wie viel da drin steckt. Mhm. An Beziehung, Beziehungsarbeit, also wie krass dieses Thema ganz viele Bereiche berührt. Ne? Und ja. Alle, die uns zuhören, wissen, dass ich beim zweiten Kind relativ schnell abstillen musste. Und da waren es auch ganz viele Glaubenssätze, die mich daran gehindert haben, dass dann, also die mir einfach Probleme gemacht haben. Und es war nicht Technik, weil mich letztens jemand gefragt hat, also da gibt es sicher auch Probleme, aber ich habe gesagt, das war nicht das Problem. Mein Gefühlschaos war für mich das
Problem. Ja, genau. Also wie gesagt, ne, das praktische Umsetzen, klar, ne, da braucht man auch manchmal Tipps und wir gucken uns das auch immer an in den Beratungen, ne, wie macht man das jetzt in dieser individuellen Konstellation am besten, was kann ich da empfehlen? Das ist ja auch immer unterschiedlich, aber in erster Linie geht es wirklich immer darum, dass es den Müttern nicht gut geht, mit ihrem Wunsch abzustillen. Ja. Obwohl er da ist und berechtigt ist, ne? Mhm. Aber das ist so eine Ambivalenz einfach auch oft, ne? Denn wir reden hier immer von sehr bedürfnisorientierten Müttern, ja? Und die wollen alles richtig machen, die wollen ihrem Kind gut tun und nicht schaden und haben ganz große Ängste. Sie schaden ihrem Kind, wenn sie jetzt ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen ernst nehmen und wahren und dem Kind das Stillen verwehren. Und das schauen wir uns immer sehr genau an. Ich bin da auch mittlerweile sehr pragmatisch, ne? Denn Stillen ist kein Bedürfnis. Ja, das muss man sich einfach mal ganz klar vor Augen führen. Stillen ist eine super Strategie, um alle möglichen Bedürfnisse zu stillen, aber das Stillen an sich ist kein Bedürfnis. Und deswegen schadet es überhaupt nicht, diese Bedürfnisse, die da dahinter stecken, einfach durch andere Strategien zu ersetzen. Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie vermittle ich das meinem Kind, ne, natürlich. Aber es bleibt kein Bedürfnis ungesehen und ungestillt, wenn wir sagen, es gibt jetzt statt Stillen was anderes.
Die Germanistin in mir denkt gerade an das Wort Stillen und Bedürfnisse stillen, dass es ja da eigentlich schon drinsteckt, was
ja,
wir damit tun.
Daher kommt es auch. Die Kinder sind dann auch still, ne, weil es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Genau. Ja.
Aber es wirkt, als wenn die Abstillsituation oder das Thema Abstillen wie ein Vergrößerungsglas für ein generelles Problem in Sachen bedürfnisorientierter Erziehung und Mutterschaft ist. So dieses eben die Bedürfnisse des Kindes priorisieren, die eigenen wenig sehen oder wegdrücken, die eigenen Grenzen nicht manchmal gar nicht kennen oder dann nicht durchsetzen, kommunizieren, wahren. Und das scheint sich bei dieser Situation dann besonders mit Leidensdruck dann auch zu zeigen.
So ja.
Wäre dann für mich so.
Also ich denke, da wird es nochmal richtig deutlich, denn zum einen ist es oft so, dass wir wollen ja bedürfnisorientiert mit unseren Kindern umgehen, weil wir für eine sichere Bindung sorgen wollen. Ja, das ist ja so der Oberpunkt, ne? Wir wollen, dass unsere Kinder sichere Bindungserfahrungen machen und da herrscht oft so die Annahme, es muss jedes Bedürfnis immer und sofort erfüllt werden, sonst klappt es mit der Bindung nicht. Na, und das ist schon mal grundfalsch. Na, es geht gar nicht darum, jedes Bedürfnis immer sofort zu erfüllen. Das ist nicht der Anspruch, den Bedürfnisse haben, ja, sondern die wollen gesehen und wahrgenommen werden. Es gibt Bedürfnisse, die sind nicht verhandelbar, na, weil sie einfach, da geht es um lebensnotwendige Dinge, Schlaf zum Beispiel oder Nahrung. Na, aber alle anderen, die jetzt nicht irgendwelche physiologischen Prozesse betreffen, die sind verhandelbar und die kann man aufschieben oder auch mal nicht erfüllen. Und für eine sichere Bindung ist es schlichtweg nicht notwendig, dass das immer super und perfekt läuft. Ja? Und das ist eine gute Nachricht. Na, so wahnsinnig fragil ist es mit dieser Bindung gar nicht, aber es wird oft gerade in so bindungs- und bedürfnisorientierten Kreisen so kommuniziert, ne? Mhm. Als wäre das so. Und du bist nur dann eine gute Mutter, wenn du dafür sorgst, dass du die Bedürfnisse deines Kindes immer und prompt und super erfüllst, ja. Und wir reden ja auch beim Abstillen in der Regel gar nicht von kleinen Babys. Das gibt es auch, ja. Das ist aber tatsächlich zumindest jetzt bei mir in meiner Beratungstätigkeit sehr selten der Fall, sondern wir reden in der Regel von Kleinkindern, ne, die längst im natürlichen Abstillalter angekommen sind. Und das zwar auch nicht super finden, wenn sie ein Bedürfnis mal aufschieben müssen oder es mal nicht klappt, aber es ist nicht mehr so die totale große Not sofort. Ne? Mhm. Wenn so ein Baby Hunger hat, dann hat es in der Sekunde Hunger, ne? Und bekommt sofort Zustände, wenn ihm nicht sofort geholfen wird. Ne? Aber Kleinkinder dürfen und müssen erfahren, ich bin keine Insel, ja, ich bin nicht der einzige Mensch, der Bedürfnisse hat, andere haben auch welche und ich muss da auch manchmal zurückstecken zugunsten von anderen Menschen, ja. Das ist soziales Lernen, das ist notwendig, ne, wenn das nicht gut klappt, dann haben diese Kinder später Probleme, wenn sie diese Erfahrungen nicht machen können, ne. Und ja, das ist mal so das eine. Das andere ist, dass es uns Eltern, gerade uns Müttern, oft sehr leicht fällt, die Grenzen von anderen Menschen oder von Haustieren oder sowas zu wahren. Ja, es fällt uns oft überhaupt nicht schwer, dafür zu sorgen, dass unser Kind nicht einem anderen Kind die Schippe über den Kopf zieht, ne? Oder ja, dass die Katze nicht am Schwanz gezogen wird. Aber wenn es um unsere eigenen Grenzen, um unseren Körper geht, ja, dann wird's schwierig. Ja, dann fällt es uns oft so schwer und mir fiel das früher. Es fällt mir heute auch nicht ganz so leicht, aber ich habe da schwer dran gearbeitet. Es war früher für mich gar nicht möglich, ne? Da gut für mich zu sorgen. Ich glaube, dass das viel an unserer Sozialisierung liegt, ne? Dass wir einfach aufwachsen in der Annahme, so gehört es. Ne? Wir haben da auch oft gar nicht super Vorbilder, die uns das vernünftig vorleben, wie man das macht, ne? Gut für sich selber zu sorgen und die Bedürfnisse aller im Blick zu haben. Und bei hochsensiblen, sehr feinfühligen Müttern ist es auch nochmal eine andere Hausnummer, denn so feinfühlige Menschen haben sowieso öfter mal Schwierigkeiten damit, die eigenen Grenzen gut spüren zu können und kommunizieren zu können, weil sie oft schon in der Kindheit sich so ein Muster angeeignet haben, weil man eben so viel mitfühlt mit den anderen Menschen auch, ne? Ich muss dafür sorgen, dass es alles allen gut geht. Ich bin dafür verantwortlich, ne? Das machen oft schon kleine Kinder, kleine Mädchen, ne? Dass sie so in diese Verantwortungsrolle reingehen. Ja.
Ich nicke nur. Es fühlt sich an wie in einer meiner Therapiestunden.
Ja, ich kenne es auch so aus eigener Erfahrung so gut, ja. Und mit diesen Glaubenssätzen, mit dieser Einstellung geht man dann in die Mutterschaft rein und irgendwann dann auch ins Thema, ich möchte jetzt aufhören zu stillen, ja. Und ich glaube, der Großteil dieser Abstillberatungen besteht dann aus, wie kommuniziere ich es, ne, und wie schaffe ich das mir zu erlauben, dass ich jetzt diesen Schritt gehen darf. Ne? Und da gibt es immer so ein paar Aha-Effekte, zum Beispiel, wenn ich das eben so deutlich und ja, pragmatisch sage, Stillen ist überhaupt gar kein Bedürfnis und du musst überhaupt gar keine Sorge haben, wenn du Nein dazu sagst. Stillen ist super, ne? Nicht-Stillen hat Nachteile, ne? Ist auch klar. Aber wenn ich mich selber nicht mehr wohl damit fühle, egal wie alt mein Kind ist übrigens, ne? Wenn es mir selber damit nicht gut geht, darf ich da gut für mich sorgen und einen anderen Weg einschlagen und ich muss keine Sorge haben, dass mein Kind dadurch jetzt irgendwie Schaden nimmt.
Jetzt habe ich mal eine Nachfrage noch an euch beide, weil das Stillen hat Nachteile, wissen wir, ne? Aber ab einem bestimmten Alter ja dann nicht mehr, oder? Wenn wir jetzt von Kleinkindern sprechen,
ja,
die schon essen und trinken, dann ist es ja, also ist das, dann haben die ja die ganzen Vorteile, sage ich ja mal, schon genossen sehr lange. Also das, ja, muss man ja auch sagen. Ne?
Ganz genau. Also wir wissen einfach, dass Muttermilch im Vergleich zu Prämilch, irgendeine Ersatznahrung einfach, ich will gar nicht sagen, Muttermilch hat da Vorteile. Das ist nicht mein Blick drauf, sondern Ersatznahrung hat Nachteile. Ne? Stillen ist einfach die biologische Norm, ist aber nicht der heilige Gral. Ne? Und ja, wenn die Kinder im Abstillalter sind, ist es auch einfach marginal, ne, von irgendwelchen Nachteilen jetzt zu sprechen. Ne? Also ich finde, da darf man auch einfach jetzt wirklich nicht die Messlatte so wahnsinnig hoch legen. Und das sage ich als Stillberaterin, ne? Kriege ich auch oft eine virtuell auf den Deckel, ne? Auch dass ich zum Abstillen berate, ne? Macht man nicht, wenn man Stillberaterin ist, weil da muss man immer propagieren, stillen ist das einzig Wahre und alle müssen so lang wie möglich stillen und abstillen ist, wenn es nicht vom Kind ausgeht, nicht in Ordnung. Ne? Gibt es tatsächlich KollegInnen von mir, die das genau so sagen und sich weigern, Mütter beim Abstillen zu begleiten. Und ich finde einfach, wenn man umfassend beraten möchte, gehört es mit dazu. Ne? Und soll auch ergebnisoffen sein. Es stillt auch nicht jede Frau ab, die sich bei mir für eine Abstillberatung meldet. Gar nicht. Ne? Da sind immer wieder welche dabei, die sagen, ach so, ich muss jetzt gar nicht abstillen, weil ich wieder arbeiten gehe oder weil ich dieses oder jenes Medikament nehmen muss oder irgendeine Untersuchung habe, weiß der Geier was. Die sind dann froh, ne? dass sich rausstellt, ich muss jetzt gar nicht in der Richtung weitergehen. Ne? Also eine Abstillberatung wahrzunehmen heißt nicht, ich muss am Ende wirklich abstillen.
Mhm. Ja, eine Beziehungsberatung heißt ja auch nicht, am Ende müsst ihr für immer zusammenbleiben und müsst euch unbedingt trennen oder so, sondern es ist eben auch da ergebnisoffen. Ne? Ich versuche zu helfen, euren Weg zu finden. Also es wäre ein bisschen kontraproduktiv, dann bräuchte man auch nicht hingehen, wenn man richtig ausgeht.
Ne? Ja, ganz genau.
Ich finde es auch, an und für sich ist es ja trotz, es ist ja auch bedürfnisorientiert hinzuschauen, aus welchen Gründen oder welche Motive stehen hinter dem Abstillwunsch der Mutter, oder? Mhm. Ist es eben bei ihr inzwischen einfach, geht's um Schlafen, geht's um Arbeiten, geht's um Medikamente, geht's um wirklich overtouched, will nicht mehr, Körper zurückhaben wollen, solche Dinge, was steht dahinter und da dann hinzuschauen. Und dann kann es natürlich eben sein, dass man sieht, oh, okay, das, was dahinter stand, das Motiv, wie zum Beispiel wieder arbeiten gehen oder die Schlafsituation. Man hört ja dann so Mythen wie Flaschenkinder schlafen länger und dann hofft man, dass man mit dem Abstillen endlich zu mehr Schlaf kommt. Ja. Und wenn solche Motive oder vielleicht auch Fehlannahmen dahinter steht, dass man die dann auch aufklären kann und sich dann andere Wege auftun, um das System, die Situation zu verbessern oder so, finde ich tatsächlich recht engstirnig, wenn man da jetzt nur eben drauf beharrt, okay, stillen ist das Beste fürs Kind und das muss jetzt durchgezogen werden, bis das Kind dann irgendwann aufhört damit. Und ob du das jetzt, ja, was da bei der Mutter dahinter steht oder im ganzen System auszublenden, ist nicht bedürfnisorientiert.
Ja,
ist kindzentriert und das ist, glaube ich, dann nicht gut fürs System.
Es geht immer um Ressourcen und die sind bei allen unterschiedlich. Ne? Mhm. Und da kann man nicht eine Situation auf die andere übertragen und sagen, bei mir klappt es und mir tut es gut oder meinem Kind tut es gut und deswegen muss es bei dir genauso funktionieren. Ne? Es ist immer eine ganz, ganz individuelle Kiste und ich finde es sowieso ganz furchtbar, wenn man sich da so gegenseitig so reinredet und sich ein schlechtes Gewissen macht. Ne? Und die Mütter dann Angst haben, sie machen es falsch und sie sind nicht gut genug und es tut ihrem Kind nicht gut. Und da kriechen viele so auf dem Zahnfleisch, ja, und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, aber wenn ich jetzt abstille, dann schade ich meinem Kind, ne, und schade ich der Bindung und pipapo. Das ist so schade. Ja, das ist so, ich finde es so falsch. Ne? Das ist einfach, es fühlt sich überhaupt nicht gut an, da so viel Druck aufzubauen. Ne? Das kann man hier zulande ja auch anders organisieren. Ne? Wir sind nicht so drauf angewiesen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Stillen das Beste ist fürs Kind, wenn es der Mutter damit so schlecht geht.
Das hat meine Hebamme auch ziemlich genauso zu mir gesagt. Die hat gemeint, jetzt gucken wir mal auf dich, weil das ist nämlich kein Zustand mehr so.
Ja.
Ich würde nochmal konkret, auch wenn es sehr individuell ist, auch vom Stillen weg Grenzen waren. Die Michelle hat gerade overtouched gesagt, ne? Also ich würde mich als hochsensibel einstufen. Ich bin manchmal einfach total überfordert von dem Nähebedürfnis, der körperlichen Nähebedürfnis meiner Kinder. Und das ist ja beim Stillen und Abstillen sicher auch irgendwann ein Thema. Wie kommuniziere ich das jetzt? Also wie kann ich da meine Grenzen und meine Bedürfnisse so kommunizieren, dass ich, also es, natürlich darf es Enttäuschungen geben, aber dass es möglichst gut für uns alle läuft. Also dass ich zufrieden bin und auch mein Kind halbwegs.
Ja, ja. Beide. Also ich würde da immer raten, so früh wie möglich schon was zu sagen und nicht erst zu warten, bis man wirklich nicht mehr kann. Ne? Mhm. Denn je mehr wir über unsere Grenzen gehen, desto unfreundlicher werden wir am Ende unseren Kindern gegenüber. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Also wir haben alle mehr davon, wenn wir, sobald wir es merken, jetzt wird es mir zu viel, direkt was sagen, weil wir dann in der Regel einfach noch liebevoll und zugewandt kommunizieren können. Denn je höher das Stresslevel, desto niedriger die Empathiefähigkeit. Ne? Also das ist mal der erste Punkt. Ne? Nicht denken, ah, das halte ich jetzt schon noch aus, ne? Einer geht noch, ne? Sondern direkt sagen, es wird mir jetzt zu viel. Ja? Dann würde ich auch immer empfehlen, nur von mir selber zu sprechen, nicht du berührst mich schon wieder, das mag ich nicht, ne? Sondern ich möchte jetzt gerade nicht mehr berührt werden. Ja? Man muss schon Sorge dafür tragen, dass man dem Kind kein schlechtes Gewissen einredet. Ne? Ich sehe das, du würdest jetzt gern kuscheln, ne? Und das ist total in Ordnung für mich. Wir gucken jetzt mal, wie wir es so gestalten können, dass wir beide damit happy sind. Ja? Vielleicht ist es ja auch okay, wenn sich das Kind mit dem Buch nebendran auf die Couch kuschelt und trotzdem in der Nähe sein kann. Ne? Bei kleineren Kindern, bei Babys, kann man versuchen, auch umzulenken, ne? Was anderes in die Hand zu geben. Gerade wenn man jetzt doch wieder auf das Thema Stillen eingeht, da steckt ja auch oft dahinter, dass die Kinder sich so Gewohnheiten zulegen, die ursprünglich mal dafür da waren, dass das Stillen besser funktioniert. Ne? Und dann gewöhnen die sich an die ganze Zeit so an der Brust oder auch am restlichen Körper, oh, ne? So Radiosender einstellen, ach, ne? Ja. An irgendwelchen Knöpfen rumschrauben. Ganz furchtbar. Das kann man versuchen umzuleiten auf eine Stillkette, auf ein Kuscheltier. Und sowas könnte man jetzt auch fernab vom Stillen versuchen zu etablieren. Oft geht es nämlich gar nicht unbedingt darum, dass zwingend da jetzt Körperkontakt sein muss, sondern es geht vielleicht auch eher einfach um Abbau von Stresshormonen, indem man an irgendwas rumzippelt. Ne?
Oh ja, beim Einschlafbegleiten.
Ja, genau, das ist so der Klassiker. Ne? Ja, also dieses, ne, ich nestel jetzt an irgendwas rum und bring mich damit runter, ne? Und das, da ist halt der Körper von der Mama oder vom Papa voll super dafür geeignet, schön warm und kuschelig, ne? Aber das geht auch anders. Da kann ich auch ein Kuscheltier dafür hernehmen, ne? Oder irgendwas anderes. Und genau, also so würde ich es vielleicht probieren, ne? Was ich wichtig finde, ist, dass man eben nicht dem Kind die Verantwortung dafür überträgt, ne? Und ihm vermittelt, du bist falsch mit dem, was du jetzt da gerade machen möchtest. Dass die Kinder sich so Gewohnheiten zulegen, ja, da sind wir schon auch mit dran beteiligt, ne? Wenn wir das eine Zeit lang zulassen, schwierig. Ne? Irgendwann wird es zum Selbstläufer und dann steckt man mit drin. Ne? Also es ist schon gut, auch sich frühzeitig zu überlegen, was kann ich mir vorstellen, die nächsten 3, 5, 10 Jahre noch so auszuhalten und was lieber nicht. Ne? Und das, was man sich nicht vorstellen kann, das soll am besten direkt weg und anderweitig ersetzt werden. Das geht. Gewohnheiten kann man ändern, auch bei Babys und kleinen Kindern. Es braucht manchmal einen langen Atem, ne, das reicht nicht, wenn man das ein, zwei, dreimal sagt und ein, zwei, dreimal übt, ne, sondern das ist halt ein Prozess. Wie lange das dauert, Gewohnheiten zu ändern, weiß jeder, der zu Neujahr schon mal einen guten Vorsatz hatte und nach 3, 4, 5 Tagen gescheitert ist, weil es halt locker 3 Wochen dauert, ne, bis so veränderte Gewohnheiten wirklich etabliert sind, ne, und man da jederzeit quasi drauf zugreifen kann. Ne. Also es ist manchmal, und auch jetzt hier gerade wieder bei den sensibleren, bei den gefühlsstärkeren Kindern, dauert es oft länger und die sind da hartnäckiger. Ne? Und da braucht es einfach mehr und einen längeren Atem und es braucht vor allem eine ganz klare Positionierung. Ja? Ich darf auch nicht Fragen formulieren, sagen, möchtest du jetzt vielleicht mal deine Hand da wegnehmen? Mhm. Ne? Ja, möchte das Kind halt nämlich nicht, ne? Und sagt dann nein. Also, wenn ich kein Nein hören möchte, darf ich never ever eine Frage formulieren. Ne?
Den Fehler gestern Abend gemacht.
Ja.
Kannst du den Tisch mit abräumen? Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Okay.
Genau. Passiert mir auch immer mal noch, aber meine Kinder sind schon groß, ne? Die sind 12 und 16, da ist es, mein Gott, ne? Dann spricht man halt drüber. Aber bei Kleinkindern ist es halt echt fatal, ne? Und das ist auch was, wo wir oft so sozialisiert wurden. Das wurde uns so beigebracht. Der Will wohnt hier nicht, ne? Man sagt nicht, ich will das oder ich will das nicht, sondern das heißt, ich möchte bitte. Ne? Wenn es keine Umstände bereitet, vielleicht hättest du mal die Güte, ne? Nee, so darf man mit kleinen Kindern nicht kommunizieren. Ne? Die brauchen klare Ansagen, die brauchen uns als Leuchttürme, ne? Die ihnen zeigen, wo sie lang dürfen, ne? Wo der richtige Weg lang geht. Und dazu muss man sie nicht irgendwie unnatürlich begrenzen, sondern wir müssen unsere Grenzen deutlich machen. Unsere, ne, persönlichen Grenzen, die von anderen, die sie selber nicht kommunizieren können, andere Kinder vielleicht, ne, auch Haustiere, die deutlich machen und kommunizieren und natürliche Grenzen vermitteln. Ne. Wenn der Wecker morgens klingelt, muss man aufstehen. Natürliche Grenze. Ne? Wenn ich keinen Käse mehr im Kühlschrank habe, kann ich meinem Kind kein Käsebrot machen. Auch eine natürliche Grenze. Ne?
Auch ein Thema hier momentan, ja.
Na, und so sind überall Grenzen sowieso da und dazwischen können wir uns bewegen, wir alle. Ja? Aber es geht auch einfach darum, den Kindern bei Zeiten zu vermitteln, da sind Grenzen irgendwo. Dappst du mal an so eine Grenze dran und dann ist es einfach notwendig, da einen Schritt wieder zurückzugehen und da nicht drüber zu latschen. Ne? Das willst du nicht und das wollen alle anderen auch nicht. Aber solange da keine Grenze ist, kannst du quasi ja, dich bewegen, wie du willst. Ne? Also wir müssen nicht Begrenzungen auffahren, weil Kinder die so sehr brauchen, ja, sondern die brauchen es, dass wir Vorbilder sind, ja, und eine deutliche Sprache sprechen, ne, und sagen, stopp, hier geht's nicht weiter, will ich nicht, ne. Hört sich sehr leicht an, fällt aber oft irre schwer, weil wir halt so nicht aufgewachsen sind, ne. Wir haben das selber in der Regel nicht gut gelernt als Kinder. Und dann dürfen wir es jetzt nachholen.
Ja. Wer möchte, darf dazu gerne in meinem aktuellen Buch, selbst schon bedürfnisorientiert, das Kapitel zum Bullshit-Satz Kinder brauchen Grenzen nachlesen, weil ich da auch das ein bisschen ausgeführt habe mit also sie brauchen Menschen, die ihre eigenen Grenzen spürbar und erfahrbar machen.
Ja.
Sie brauchen Menschen, die ihre Grenzen respektieren, weil sie auch Grenzen haben und die ihnen zeigen, wie man diese wahrt. Und für all das reichen Vorbilder und nicht willkürlich aufgezogene Grenzen, weil die ja dann so einen Lehreffekt hätten.
Ja, genau. Und wir wollen ja, dass unsere Kinder später mal gut durchs Leben kommen. Die sollen sich ja zurechtfinden, denen soll es ja gut gehen. Ja? Genau. Die machen das, was wir tun. Die machen nicht unbedingt das, was wir sagen, aber das, was wir ihnen vorleben, das machen sie nach. Ja? Mhm. Und wenn die uns erleben als Eltern, die immer wieder über die eigenen Grenzen drüber marschieren lassen, ja, die immer wieder Dinge tun, obwohl sie sie nicht wollen, ja, obwohl sie ihnen unangenehm sind und gegen ihre Prinzipien auch verstoßen, ja, dann wachsen sie auf in der Annahme, so macht man das später als erwachsener Mensch. Mhm. Und das ist ungesund, das wollen wir nicht, ja, das haben wir selber erlebt, wie blöd das ist und wie anstrengend das ist, ne? Wie hart man an sich arbeiten muss, um da rauszukommen als erwachsener Mensch. Ja? Das tut weh. Ne? Das ist irre anstrengend und macht keinen Spaß. Das kann man sich und seinen Kindern, nein, sich selber nicht, aber seinen Kindern kann man das ersparen. Und das ist sehr heilsam. Da steckt so viel Potenzial zur Heilung drin für einen selber. Ne? Wenn man bereit ist, dahin zu gucken und sich damit auseinanderzusetzen und versucht, es anders zu machen, ja, damit die nächste Generation die Schwierigkeiten nicht hat. Ne? Mhm. Das ist schön, da wird der Rucksack leichter, den wir so auf unseren Schultern tragen.
Ganz genau. Ja, das sehe ich auch so. Er wird jetzt sicher nicht leer, weil das geht nicht und sollte auch nie das Ziel sein, aber ich glaube, er wird auch neue Herausforderungen haben, die in deren Zukunft warten. Aber er darf ruhig ein bisschen, er muss ja nicht unsere Backsteine auch noch mittragen, ja, oder? Genau. Wenn wir ihnen die ersparen können.
Ja.
Ja, denke ich auch, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das ist ein relativ schönes Ende, das wir hier gerade gefunden haben.
So auch haben wir gut gemacht.
Ja, haben wir richtig gut gemacht. Nein, eben auch mit dieser, ich glaube wirklich, uns trägt alle diese Motivation, dass wir ihnen ein schönes Leben vorbereiten wollen, mitgeben wollen. Und manchmal führt es aber auch dazu, dass man dann vielleicht Erziehungssätzen folgt, um das zu erreichen. Also ich würde gar nicht sagen, dass hinter diesem Kinder brauchen Grenzen dann irgendwie so ein gemeiner Gedanke liegt, sondern eben so ein vorbereitender Gedanke. Mhm. Aber da dürfen wir, glaube ich, ein bisschen hinterfragen. Genau. Und jetzt habe ich für unsere Steady-Unterstützerinnen noch eine tolle Nachricht. Und zwar dürfen wir die Bücher von Mildi in Absprache mit dem Verlag, mit dem Klaus Edition Verlag verlosen. Und wer jetzt gerade auf YouTube zuschaut, oder vielleicht machen wir auch ein Reel dazu, findet die Katharina, wie sie versucht, gleichzeitig drei Sachen hochzuhalten. Und nein, es ist ihr tatsächlich gelungen. Und zwar haben wir da einmal das Buch Meine Milch von Mildi, da geht es ums Abstillen.
Richtig, genau. Es ist ein Buch für die Kleinkinder, so ab 2 Jahren ungefähr, um Worte dafür zu haben, dem Kind zu vermitteln, worum es geht. Ja. Ne? Und es ist auch so ein kleiner Fahrplan auch noch mit drin, an dem man sich dann als Mutter entlanghangeln kann, wie man das mit dem Abstillen angehen kann.
Genau. Sehr schön, genau. Außerdem im Lospaket ist Mein Bauch ist ein Vulkan. Sag uns dazu noch ein paar Worte.
Das ist mein Kindermitmachbuch für und über gefühlt starke Kinder, so ab 4, 5 Jahren ungefähr, um sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen und Strategien zu lernen, die großen Gefühle zu regulieren. Mit Ratgeberteil für die Erwachsenen auch dabei zum Download.
Ah, sehr cool. Okay. Und ist wirklich schön illustriert.
Also, ja, das hat die Annalena Wollny ganz toll gemacht.
Und begleitend dazu gibt es noch Kraftkarten.
Genau, mit positiven Affirmationen für Kinder, müssen nicht unbedingt gefühlt stark sein, müssen auch keine Kinder mehr sein, die funktionieren auch gut für Erwachsene. Da geht es einfach darum, so mit negativen Glaubenssätzen sich auseinanderzusetzen beziehungsweise dagegen zu arbeiten und die durch positive Sätze zu ersetzen, um ein bisschen den Selbstwert aufzumöbeln.
Voll schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr werdet alle weiteren Bedingungen zur Verlosung dann auf unserem Instagram-Kanal mamafürsorge.podcast entdecken. Da könnt ihr dann nachschauen, wie ihr teilnehmen und gewinnen könnt. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Mildi, für dieses tolle Gespräch vom Abstillen hin zu Grenzen und Gefühle wahren und Overtouched. Ich finde, da haben wir einen tollen Bogen gespannt und ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke. Ich danke euch beiden ganz herzlich.
Geht dir. So, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Ciao.